Die Lesung für heute findet sich im Brief an die Epheser im 4. Kapitel. Das sind die Verse 7 bis 16. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist in die Höhe aufgefahren und hat die Gefangenschaft gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das, als dass er vorher nicht auch hinabgefahren ist in die untersten Orte der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der auch aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle zur Einsicht des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie uns zum Irrtum verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes nach seinem Maß und dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Worte des ewigen Lebens. Bitten jetzt, Vater, dass du unsere Herzen dafür aufmachst, dass wir dein Wort beherzigen und dass du uns dadurch zurüstest für das Werk des Dienstes. In Jesu Namen. Amen. Was in aller Welt macht Jesus heutzutage? Was in aller Welt macht Jesus heutzutage? Das war vielleicht nicht deine Frage am Anfang des Tages. Das ist auch vielleicht deine Frage nicht vor 30 Sekunden gewesen. Jetzt habe ich aber die Frage gestellt, was in aller Welt macht Jesus heutzutage? Vers 10 gibt uns die Antwort. Er ist dabei, alles zu erfüllen. Jesus Christus hat vor, das ganze Universum, nicht bloß die ganze Welt, sondern das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu füllen. Wie wird er das machen? Wir müssen es nicht aufschlagen, aber Paulus hat uns schon am Anfang des Briefes in Kapitel 1, Verse 22 und 23 gesagt, Jesus Christus wird das durch uns machen. Durch seine Gemeinde. Jesus ist dabei, die ganze Welt und eines Tages das ganze Universum durch seine Gemeinde zu erfüllen. Und erstaunlicherweise hat er eine Rolle für uns dabei. Und das finden wir in den Versen 7 bis 16 in Epheser Kapitel 4, in unserem Text, den wir heute gehört haben. Epheser Kapitel 4 bis Vers 7 bis 16 gibt uns Jesu Bauplan für dieses Projekt, was er vorhat. Er zeigt uns das Werk von einem, das Werk von einigen und das Werk von allem. Wenn du Jesus kennst, zeigt dir diese Bibelstelle, was deine Rolle ist bei Jesu großem Plan. Und wenn du dich noch nicht Christ nennen würdest, denn frag dich während der Predigt zwei Fragen. Könnte Jesus eigentlich mein Leben besser führen, als ich es selbst kann? Und ist die Gemeinschaft, die er schafft, eigentlich eine Gemeinschaft, zu der ich gehören möchte? Jesu Bauplan für seine Gemeinde. Zuerst das Werk von einem, Verse 7 bis 11. Verse 7 bis 11. Gemeindearbeit fängt nicht mit unserer Arbeit an. Ist das nicht gut? Gemeindearbeit fängt nicht mit unserer Arbeit an. Sie fängt mit Jesu Werk an. Jesus rackert sich für uns ab, um uns zu beschenken. In Verse 4 bis 6 hat Paulus uns gesagt, wie Jesus jedem Gläubigen eine Taufe, einen Glauben, eine Hoffnung, eine Adoption gegeben hat. Und jetzt in Vers 7 lesen wir, dass Jesus jedem Einzelnen von uns Gnade gegeben hat. Mit dem Wort Gnade meint Paulus unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten, unterschiedliche Befähigungen, wodurch wir Gott dienen können. Und Paulus nennt diese Dinge Gnade, weil es ein Privileg für uns ist, Jesus zu dienen. Es ist ein Privileg, dass wir Jesus dienen können. Und diese Geschenke, diese Gaben, diese Gnade, wie Paulus sie nennt, bekommen wir in Vers 7 nach dem Maß der Gabe Christi. Also entsprechend Jesu Großzügigkeit. Was auch eine wunderbare Nachricht ist, weil es niemand gibt, der besser und gerne gibt als Jesus Christus. Er gibt uns immer mehr, als er von uns fordert. Und Vers 7 greift schon in unser Leben ein und fordert uns heraus, weil es so einfach für uns ist zu denken, ja, ich wünsche mir bloß, ich hätte andere Gaben. Ich wünsche mir so sehr, dass ich besser dienen könnte, dass ich gastfreundschaftlicher wäre, dass ich besser sprechen könnte, dass ich besser dies oder jenes machen könnte. Ich wünsche mir, ich hätte andere Gaben. Vers 7 sagt allerdings, dass Jesus dir genau die Gaben gegeben hat, die du haben sollst. Alles, was du brauchst, um Jesus zu dienen, hat er dir schon gegeben. Du brauchst nicht das, was dein Nachbar hat. Du brauchst das, was du hast. Die Erfahrung, die Begabung, die du hast. Und Jesus hat sie dir deswegen gegeben. Wie kann Jesus uns Gnade geben? Wie kann er uns beschenken? Verse 8 bis 11 zeigt uns, wieso Jesus das machen kann. Und in aller Kürze gesagt, es ist, weil Jesus der Sieger ist. Das ist der Sinn von Verse 8 bis 11. Jesus ist der Sieger. Paulus zitiert Psalm 68. Er zeigt dabei, wie Jesus alles von Gottes Feinde besiegt hat. Und wie Jesus jetzt zu Rechten Gottes hinaufgefahren ist, als triumphierender König über die ganze Welt zu herrschen. Und er ist in die Höhe hinaufgefahren, weil er Vers 9 hinabgefahren. Weil er zuerst Mensch geworden ist. Er ist zu uns gekommen, nicht weil wir so großartig sind, dass er uns unbedingt mal besuchen musste, um endlich mal etwas von unserer Großartigkeit hautnah zu erleben. Nein, er ist hinabgefahren, weil wir so verloren sind. Weil wir so selbstsüchtig sind, weil wir so selbstorientiert sind. Weil wir Gott nicht kennen wollen. Wir wollen Gott sein. Wir wollen ihn weg von seinem Thron haben und selbst da sitzen, sodass alles in unserem Leben sich eigentlich nur um uns dreht. Und deswegen ist das Leben so verwirrend, weil wir diese Thronwechsel nicht hinkriegen. Weil Gott sich nicht so leicht vom Thron abkicken lässt. Und deswegen ist das Leben so verwirrend und zerdrückend. Deswegen fühlen wir uns so einsam, so schuldig, so bedroht, weil wir getrennt von Gott leben. Und in diese Getrenntheit, in dieses Elend ist Jesus hinabgefahren. Nicht um uns zu richten, sondern um uns Gnade zu geben. Und was Paulus hier impliziert, was er erwähnt nebenbei, ist, dass Jesus nicht bloß Mensch geworden ist, sondern dass Jesus auch noch tiefer hinabgefahren ist. Ganz unten, so tief wie es geht, nämlich zum Kreuz, wo er dann für uns gestorben ist, um uns von unserer Getrenntheit von Gott zu befreien. 3 Tage später, siegreich auferstanden. 50 Tage danach, Jesu Himmelfahrt, hinaufgefahren zu Rechten Gottes, wo er jetzt ist. Und was macht er jetzt? Vers 10. Er ist dabei, das ganze Universum zu erfüllen. Für die von uns, die unsere Alte Testament kennen, das wird vielleicht dich in irgendetwas erinnern. Denk zurück zu 1. Mose 1, zum Anfang der Bibel. Gott hat jemand anderen eigentlich schon einen ähnlichen Auftrag gegeben, nämlich die ganze Welt zu befüllen, oder? Adam und Eva. Gott hat am Anfang alles unter Adams Herrschaft gestellt, ihm gesagt, so seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde. Doch Adam und Eva haben gegen Gott rebelliert. Sie haben diesen Auftrag abgelehnt. Sie wollten ihr Leben so leben, wie es ihnen gefällt. Und Jesus ist jetzt der zweite Adam, der treue Adam, der dabei ist, diesen Auftrag auszufüllen, wie es Gott gefällt. Vielleicht hat jemand ein Handy, was er ausschalten sollte. Jesus ist dabei, sein Friedensreich zu etablieren und die ganze Erde, die ganze Welt mit seiner Gegenwart zu füllen. Das, was Adam mal machen sollte, macht Jesus jetzt. Und wo Adam versagt hat, wird Jesus nicht versagen. Das ist das, was Jesus macht. Und in Vers 11 geht Paulus weiter. Er zeigt uns, wie dieser Sieg etwas für uns hier und jetzt bedeutet, etwas für unsere Gemeinde, nämlich Jesus als Sieger hat uns Gnade gegeben, Geschenke gegeben. Aber jetzt in Vers 11 geht es nicht um persönliche Gaben, die wir alle haben, sondern um die Gabe von Personen. Vers 11. Und er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehren. Es ist schon gut zu fragen, wieso hat Jesus uns diese Menschen gegeben? Wenn du oder ich über die ganze Welt siegen würde, ist das Beste, was wir unsere Freundin geben würde, ein paar anderen Freunde. Ein paar Diener sozusagen. Also ich zumindest könnte mir schon vorstellen, wenn ich Sieger der Welt wäre, dass ein Urlaubshaus irgendwo, ein Ferienhaus, vielleicht ein paar Inseln mit meinem Namen, sowas könnte ich mir schon einfallen lassen als Geschenk. Aber hier in Vers 11 gibt es keine Urlaubsinsel. Es gibt Menschen, Diener. Diese vier Menschengruppen, also Hirten und Lehrer ist wohl eine Gruppe, Pastoren. Diese vier Menschengruppen haben eins gemeinsam, nämlich die dienen Gott, indem sie sein Wort sprechen. Die Apostel und Propheten sind die 12 Apostel und ihre Mitarbeiter in der Gründungszeit des Neuen Testamentes, die Gottes Wort gesprochen haben. Die Evangelisten haben dann Nacharbeit gemacht und dieselbe Botschaft auch weitergesprochen. Und dann die Pastoren und die Hirten und Lehrer haben Gottes Gemeinde mit dieser Botschaft betreut. Von den vier Gruppen gibt es die Apostel und Propheten nicht mehr. Jetzt, wo wir die Bibel haben, brauchen wir sie nicht mehr. Wir brauchen heute Evangelisten und Pastoren und Lehrer, die diese Botschaft uns lehren. Und wieso hat Jesus uns diese Wortdiener gegeben? Weil das Beste, was dir passieren kann, das Beste, was mir passieren kann, was uns als Gemeinde passieren kann, ist Gott zu kennen. Und Gott gibt sich uns zu kennen und gibt sich uns überhaupt durch sein Wort. Deswegen hat er uns Wortlehre, Wortdiener geschenkt. Und das bringt uns dann zum nächsten Punkt, dass die Gemeinde wird gebaut durch erstens das Werk von einem, von Jesus, zweitens durch das Werk von einigen, in Vers 11 und 12. Ich hasse Geschichten aus der Welt des Sportes, aber ich weiß, es gibt Menschen, die Sport mögen. Um euch zu lieben, hier etwas aus der Welt des Sports. Stellt euch eine Ortsgemeinde wie ein Fußballspiel vor. Viele Spieler sind auf dem Feld, einige sind auf den Bänken, sie sind startklar fürs Spiel, aber sie spielen noch nicht. Es gibt einen oder zwei Coaches, die herumstehen und dazu ein Haufen Zuschauer auf der, sagen wir, Tribüne dazu. Ja, auf der Tribüne. Wo ist der Pastor? Ist der Pastor vielleicht zusammen mit den Ältesten, ist er die Spieler auf dem Feld? Er ist derjenige, der rumrennt und alles macht. Wenn das so ist, wenn das dein Bild von Gemeinde ist, Denn ist Gottesdienst und Gemeindeleben eigentlich wie ein Fußballspiel für viele von uns und wir müssen nur zuschauen. Wir müssen nur zuschauen, wie jemand anders etwas für uns macht und mal ist das Spiel etwas besser, mal ist das Spiel etwas ausbaufähiger. Wir sind bloß die Zuschauer. Aber das Bild in Epheser 4, vor allem in Vers 11 und 12, ist auffällig anders. Der Pastor in diesem Bild, in dem Bild der Bibel, ist der Coach. Die Spieler auf dem Feld und auf den Bänken sind die Mitglieder der Ortsgemeinde. Und die Aufgabe des Pastors ist es, alle Spieler aufs Feld zu bringen. In diesem wunderbaren Fußballbild sind nicht nur 11 Fußballspiele notwendig, sondern alle Mitglieder der Ortsgemeinde. Und wenn man zuschaut, ist es, weil man eigentlich noch nicht dazugehört, weil man noch nicht Teil der Gemeinde ist. Aber wenn man Teil der Gemeinde ist, wenn man sagt, das ist meine Heimatgemeinde, die Gemeinde, zu der ich mich zugehörig fühle, dann bin ich auf dem Feld. Da bin ich gebraucht. Vers 12. Jesus gibt Pastoren und Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden. Nicht damit Pastoren alles machen. Pastoren sollen Gottes Gemeinde so dienen, sodass die Gemeinde sich selbst aufbaut. Und das bedeutet dann ganz konkret, dass der Pastor nicht alle Macht an sich selbst reißen soll. Wenn man in einer Gemeinde ist, wo der Pastor oder die Pastoren alles an Macht an sich reißen, so schnell wie es geht, das ist eine ungesunde Gemeinde. Gesund ist da, wo der Pastor nicht versucht, jedes Team zu führen, bei jedem Treffen dabei zu sein und irgendwie der Klebstoff zu sein, das alles zusammenhält, sondern wo der Pastor Macht abgibt, um die Gemeinde zu bemächtigen, zu befähigen, dass sie das Werk des Dienstes, Vers 12, selbst tut. Und das ist so wichtig, weil jeder Christ Gott dienen soll. Das ist Teil unserer Identität. Das ist die Bedeutung von dem Wort Heilige, da in Vers 12. Ein Heiliger ist nicht bloß jemand, der vom Papst besonders gut erklärt wird, sondern ein Heiliger ist in der Bibel jemand, der von Gott berufen ist, um Gott zu dienen. Und das sind wir alle, das ist jeder Christ. Pastoren sollen die Gemeinde für diesen Dienst, für unseren Dienst, gemeinsamen Dienst, zurüsten. Wie passiert das? Indem wir das Wort lehren und anwenden. Und wie funktioniert das? Wie funktioniert es, dass durch Gottes Wort du und ich für unsere Aufgaben in der Gemeinde zugerüstet werden? Hier mal ein Beispiel. Einfach ein Beispiel. Okay? Römer 10, Vers 17 sagt, dass der Glaube vom Wort Christi kommt. So denk an deine Zweifel. Denk an die Fragen, die du hast, die Lebensbereiche, wo es dir am schwierigsten fällt, Gott zu vertrauen, Gott zu loben, Gott zu danken. Wie will Gott diese Zweifel und Anfechtungen vertreiben? Wie will Gott dich überzeugen, dass er für dich ist, nicht gegen dich ist in diesem Lebensbereich? Wie wird Gott dich dazu bringen, diesen Bereich ihm anzuvertrauen? Ihm sogar dafür zu danken, dass er alles in seiner Hand hält? Wie wird er dich dazu bringen, Jesus nachzufolgen, egal was es dich kostet? Noch weiter, wie befreit Gott uns von unseren Süchten, wie auch immer unsere Süchten für uns aussehen? Wie heilt Gott uns von unseren Unsicherheiten, unseren Wunden? Wie bewahrt Gott uns, so dass wir in der kommenden Woche Jesus nicht verlassen für einen kurzen Moment der Freude und eine lebenslange Reue? Wie schafft Gott das alles? Durch sein Wort. Indem Gott uns immer wieder durch sein Wort sagt, wie sehr er uns liebt und was er für uns in seiner Liebe getan hat, dass er uns angenommen hat, dass er uns gewaschen hat, dass er uns akzeptiert hat, dass er uns namentlich berufen hat, dass er jedes Haar auf unserem Haupt kennt und uns nie loslassen wird. Solange Jesus im Himmel sitzt, so lange hält er uns fest. So rüstet Gott uns zu. Na, seien wir ehrlich, manchmal gehen wir nach Hause und fühlen uns nicht besonders zugerüstet für die kommende Woche. Ist schon passiert, oder? Hier ist allerdings das Ding. Und in dem Fall bitte bete für die Pastoren, die hier das Wort lehren, dass wir unsere Aufgabe besser erfüllen können. Aber hier ist das Ding, wenn du nach Hause gehst und dich nicht dabei besonders zugerüstet fühlst für die kommende Woche, deine Gefühle sind nicht wie die Batteriezustandsanzeige auf deinem Handy. Ist das das richtige Wort, Batteriezustandsanzeige? Nur die deutsche Sprache könnte so ein teures, wunderbares Wort erfinden. Deine Gefühle sind nicht wie diese Batteriezustandsanzeige-Ding. Die Anzeige zeigt dir wirklich, wie viel Kapazität das Akku noch hat. Deine Gefühle sagen dir allerdings nicht immer wahrheitsgemäß, was für Energie, was für Begabung, was für eine Zurüstung Gott dir geschenkt hat. Deine Gefühle könnten dir sagen, ich habe nichts, womit ich diese nächste Woche überleben könnte. Und doch hat Gott dir gerade in dem Gottesdienst alles gegeben. Unsere Gefühle betrügen uns. Aber Jesus hier in Vers 12 verspricht, dass er sein Volk erhält und befähigt und zurüstet durch die Verkündigung seines Wortes. Durch sein Wort gibt er uns Worte zu sprechen. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt, das Werk von allem. Das Werk von allem. Schau dir die Leute um dich herum an. Im Ernst, schau dir die Leute um dich herum an. Wie sehen die aus? Von meiner Perspektive aus sieht er alle wie Bauarbeiter aus. Stimmt. Schaut euch Vers 12 an. Damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, wozu? Zur Erbauung des Leibes Christi. Wenn du Jesus kennst, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm nachfolgst, bist du Bauarbeiter vor Gott, für seine Gemeinde. Gott hat uns allen unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Berufungen gegeben. Unser Alltag sieht anders aus. Manchmal arbeiten wir von zu Hause aus, manchmal im Büro, manchmal studieren wir sogar. Aber einen Auftrag haben wir alle gemeinsam. Gemeinde zu bauen. Gemeinde mitzubauen mit Jesus. Egal, was für Hintergründe wir haben, wenn du an Jesus glaubst, bist du beauftragt, Gemeinde zu bauen. In den Versen 13 bis 14 sagt uns Paulus, wieso wir bauen. Und in den Versen 15 bis 16 sagt er uns, wie wir bauen. Okay. So, wie sieht diese Gemeindebauarbeit für uns aus? Erstens, wieso? Vers 13. Wir bauen, damit wir alle mehr wie Jesus werden. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi. Drei Sprüche, eine Bedeutung. Gott will, dass wir alle aufwachsen, Jesus zu kennen und mehr wie ihn zu werden. Ist das dein Ziel für die kommende Woche? Für nächstes Jahr? Das ist Gottes Ziel für uns. Nicht bloß, dass wir als Individuen mehr wie Jesus werden, sondern dass wir uns gemeinsam helfen. Dass wir gemeinsam von Gott dazu gebraucht werden, dass wir gemeinsam mehr wie Jesus werden und ihn besser kennenlernen. Das ist Gottes Ziel für uns. Gottes Plan für jeden Christen ist, seinen oder ihren Charakter völlig zu verwandeln in Jesu Ebenbild hinein. Was für uns bedeutet, dass Charakterveränderung immer möglich ist für den Christ. Und das Wunderbare dabei ist, wenn Gott uns alle, wenn Gott jeden Christen in diesem Raum ganz, 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 ganz viel mehr wie Jesus machen wird, würden wir dabei einander nicht viel mehr ähneln. Gott ist nicht dabei, ganz viele Clones von Larry oder sonst jemand zu schaffen. Gott sei Dank. Gott macht uns mehr wie Jesus und indem er das tut, macht er uns mehr, wie wir eigentlich wirklich sind. Eigentlich sind wir nur Schatten unseres wahren Iches im Moment. Wie Bilbo im Herr der Ringe mal gesagt hat, wir sind innerlich wie zu wenig Butter auf zu viel Brot gestrichen. Irgendetwas ist schief. Wir sind nicht so menschlich, wie wir es sein können und sollen, wie wir sein wünschen. Unsere Gesellschaft spürt das. Sie wünscht sich so sehr ein Ende zur Zerstrittenheit, ein Ende zu des Fake-Seins. Sie wünscht sich Authentizität. Sie wünscht sich Befreiung. Doch diese Befreiung kommt nicht davon, dass ich mich selbst finde und dann ausdrücke. Diese Befreiung kommt davon, dass ich mehr wie Jesus werde, dass ich von mir selbst befreit werde. Und genau das tut Jesus. Er stellt uns wieder her und macht uns zu den vollen, heilen Menschen, die wir sein sollten. Und dabei gebraucht er uns, um diese Veränderung zu bewirken. So, wieso Bauarbeiter sein mit Jesus? Erstens, damit wir mehr wie Jesus werden. Zweitens, die Gemeinde baut sich auf, so dass sie nicht mehr so leicht betrogen wird. Vers 14. Damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Vielleicht denkst du, dass du schon echt schlau bist, dass du eine schiefe Sache voll easy durchschauen kannst. Die Bibel sagt, dass eigentlich wir alle ziemlich gutgläubig sind. Man kann uns sehr, sehr leicht verführen. Und wenn du denkst, dass das nicht der Fall ist, denke einfach an deine Versuchungen zur Sünde und wie schnell du Ja sagst, obwohl du es eigentlich besser weißt. Wir brauchen einander, um uns davor zu schützen, um diesen Betrug fernzuhalten. Jesus schenkt uns Gemeindemitglieder, unsere Gemeinde als Familie, als eine Art geistliche Leibwächter. So, die Leute, die neben uns sitzen, sind unsere Leibwächter. Wenn wir dabei sind, einander regelmäßig auf den Jesus der Bibel hinzuweisen, so ist es, so ist Jesus, so ist Jesus. Denn wenn falsche Lehrer kommen und versuchen, uns auf irgendjemand anderen hinzuweisen, auch wenn es ein anderer Jesus ist, allerdings nicht aus der Bibel, dann werden sie sofort auffallen, weil sie in die andere Richtung gehen. Und so schützt uns die Gemeinde. Und diesen Schützen, dieses Wachstum brauchen wir, weil Vers 14 so klar macht, dass falsche Lehre uns wehtut. Stell dir vor, du bist eine Plastikflasche auf den Wellen im Sturm. Macht es dir Spaß, eine Plastikflasche auf den Wellen im Sturm zu sein? Ist das gemütlich? Damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre. Das macht keinen Spaß. Das tut weh, das verletzt. Man denkt, man hat auf festen Grund gebaut und dann auf einmal sieht man, wie sein Leben und seine Hoffnung zusammenfallen. Und Gott hat uns als Gemeinde einander gegeben, damit wir uns helfen, gegenseitig auf Gottes Wort zu bauen, auf festen Boden zu bauen, so dass unser Leben nicht auseinanderfällt. So dass wir unser Leben auf Gottes Wort und nicht auf betrügerische Worte bauen. So, das ist das Wieso. Und dann zuletzt, wie bauen wir einander auf? Das sind Verse 15 bis 16. Und das Schlüsselwort steht am Anfang von Vers 15. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Besser übersetzt, lasst uns die Wahrheit in Liebe sprechen. Lasst uns die Wahrheit in Liebe sprechen bedeutet nicht, etwas zu deinem Nachbarn zu sagen, wie zum Beispiel: Larry, hab dich lieb, aber wenn du singst, will ich entweder deine Zunge oder meine Ohren abschneiden. Das ist nicht die Wahrheit in Liebe, auch wenn es vielleicht die Wahrheit ist. Gott will nicht, dass wir schroff und lieblos miteinander umgehen. So soll es nicht sein. Gott ist dabei, eine Gemeinschaft zu schaffen in seine Gemeinde, die seinem Charakter entspricht. Eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, wo Sanftmut, wo Güte, wo Geduld, wo Ehrlichkeit, wo Liebe herrscht, um uns gegenseitig zurück zu Jesus zu führen, weil wir alle so schnell vom Weg abwandern. Und diese Wahrheit, die wir liebevoll sprechen sollen, ist nicht bloß irgendeine Wahrheit, sondern sie ist, Epheser 1, Vers 13, das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Gott will, dass wir einander lieben, indem wir voller Liebe und Geduld und Sanftmut einander die frohe Botschaft von Jesus Christus zusprechen. Diese Art von Liebe will Gott in seine Gemeinde. dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir von Christus gefunden worden sind, geliebt worden sind, vergeben worden sind, dass Jesus uns festhält, egal was kommt. Und indem wir so sprechen, baut Jesus uns auf. Das steht in Vers 16. Jesus schenkt dem ganzen Leib Wachstum, indem der ganze Leib zusammen verbunden ist und der ganze Leib zusammenwirkt, um sich gegenseitig zu erbauen, indem wir zueinander sprechen. So, wie will Jesus dir Wachstum im Glauben schenken? Wie will er dir Veränderung schenken? Durch die Leute, die hinter dir sitzen oder vor dir sitzen. Und wie will Gott Veränderung in deren Leben schenken? Unter anderem durch dich. Nicht bloß durch den Pastor, sondern durch Gemeindemitglieder. Durch Freundschaften hier in der Gemeinde, wo wir regelmäßig miteinander über unseren Glauben, unseren Zweifel, unsere Herausforderungen, unsere Ermutigungen reden. Gott will, dass jeder Christ Teil einer Ortsgemeinde ist, wo er die Wahrheit in Liebe sprechen und hören kann. Vielleicht um das zu verdeutlichen, hier mal ein Bild von... Gemeinde soll nicht so sein wie ein Fahrradrad, wie auch immer man das sagt. Im Rad eines Fahrrads gibt es die Speicher und die treffen sich eigentlich nur ganz außen und nur ganz im Zentrum. Sonst eine Verbindung haben sie nicht zueinander. Das ist nicht Gottes Sinn für Gemeinde, wo wir vielleicht ein, zwei Beziehungen haben, mehr nicht, wo wir kaum Kontakt haben, wo nur eine Person, vielleicht der Pastor, am Zentrum steht und alles zusammenhält. Gottes Bild für Gemeinde ist vielmehr wie ein Spinnennetz. In einem Spinnennetz, für die, die sowas nicht kennen, ist fast jedes Teil miteinander verbunden. Und so soll unsere Beziehungen in der Gemeinde sein. Wir sorgen füreinander, wie du dein für seinen physischen Leib sorgen würdest. Verbunden in Liebe. Was passiert als Gemeinde, wenn wir diese Vision mehr beherzigen? Was passiert zu uns, wenn wir noch tiefer in diese Vision von Epheser 4 hineinsteigen? Wir werden weniger an uns selbst denken und mehr an uns als die Gemeinde, die Gott als Leib zusammengefügt hat, versammelt hat. Es wird mehr und mehr normal sein, bei Sonntag um 4 von Jesus zu reden. Mehr und mehr normal sein, dass wir einander zugeben, dass wir diese Woche schon einiges verbockt haben und Gnade brauchen. Und dass wir schon ziemlich viel Angst um nächste Woche haben. Wir werden mehr und mehr beten, dass Gott unsere Liebe füreinander vermehrt und vertieft. Wir werden ihm danken für die Liebe, die er uns schon gegeben hat voneinander. Wir werden sagen, Gott, bitte schenk mir mehr Liebe. Wir werden Versuchungen noch härter bekämpfen, denn wir werden verstehen, wenn ich sündige, das schadet nicht bloß mich, sondern das schadet den Rest des Leibes, meine Gemeinde. Wir werden einander besser zuhören. Wir werden bei unseren Gesprächen häufiger innehalten und fragen, Herr, was könnte ich jetzt in diesem Gespräch sagen, was heute besser für mein Gegenüber macht? Irgendwie erträglicher, irgendwie hoffnungsvoller. Was kenne ich, Herr, von dem Herz Gottes, was in Jesus geoffenbart ist, dass diese Person hilft, dir weiter zu vertrauen? Wir werden zusammen essen, so dass wir zusammen beten können. Wir werden uns treffen, so dass wir Gottes Wort zusammen lesen können. Die Predigt von letztem Sonntag über den Kaffee besprechen. Und in einer Gesellschaft, die zerstritten und einsam ist, werden wir eigentlich wie Lichter scheinen, weil hier in LEC durch Gottes Gnade wird eine Art Gemeinschaft sein, wo Sicherheit ist. Wo man Zeit hat und Raum hat, das eigene Leben neu durchzudenken und umzukehren und Freunde dabei zu haben. So wie sie jetzt nicht kurz den Herrn fragen, Herr, wie willst du, dass ich deine Gemeinde diene? Wie soll ich die Wahrheit in Liebe sprechen? Zu wem? In welcher Art und Weise? Leute, die Jesus nachfolgen, helfen anderen, Jesus nachzufolgen. Und dabei baut Jesus seine Gemeinde durch das Werk von einem, durch das Werk von einigen, durch das Werk von uns allen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du dabei bist, Gemeinde zu schaffen. Dass sie deine Idee ist und dass Jesus dabei ist, sie zu bauen. Durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz, durch das Wort, was er an Propheten, Apostel gegeben hat und wir jetzt in der Bibel haben. Und durch uns, indem wir dein Wort miteinander und zueinander sprechen und hören. Vater, wir bitten dich, durch deine Gnade, mach uns bei Sonntag um 4 und mach uns überhaupt in Elysi mehr zu einer Gemeinde, die dir gefällt, wo wir alle mitspielen, wo wir alle mitsprechen, dein Evangelium in Liebe und wo wir mehr und mehr deinen Charakter widerspiegeln zu einer Welt, die noch von dir getrennt ist und dich so sehr braucht. In Jesu Namen. Amen.